Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Ein Rutsch grösser als der Verschwunden ist vor zwei Wochen in Gloris Nord gekommen. Der hat recht Schäden angerichtet an der Linde. Rund 5 Meter weit ins Flussbett ist der Damm verschoben worden. Die Linde hat gerade noch ein Viertel von ihrer normalen Breite gehabt. Gerutscht ist eine Deponie. Gelöst hätte sich aber nur ungefährliches Material vom Typ A und Typ B.
Das haben sie, wenn sie daheim den Garten umstechen. Und Typ B ist eine Durchmischung von sauberem Aushub mit Tonziegel, Bachstein oder dergleichen.
Sagt Daniel Hösli, Verwaltungsratspräsident der Artego Deponie AG. Seit dieser Woche sind die Bagger dran, das Zeug aus der Linde zu holen. Wir waren vor Ort. Anfangen tun wir aber mit dem Gerichtsurteil vom letzten Dienstag gegen einen ehemaligen Bündner Verwaltungsrichter. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Das Regionalgericht Blessur hat der ehemalige Verwaltungsrichter in erster Instanz der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Am Dienstag ist das Urteil bekannt gegeben worden, eine Freiheitsstrafe von 23 Monaten und eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen an 90 Franken. Beides aber bedingt bei einer Probezeit von 2 Jahren. Sicher zahlen muss der Anklagte einen Buß von 2'300 Franken. Charlotte Kössling hat mit der Juristin, Grossrätin und Präsidentin der Frauenzentrale Christine Kocher über den Fall geredet.
Wie viele andere auch, hat Christine Kocher den Fall vom Richter und seiner Praktikantin in den Medien verfolgt. Sie ist selber Juristin, weil sie aber keine Einsicht in die Akten hat und auch die Beweislage nicht kennt, kann sie den Fall nur zum Teil einschätzen. Aber sie kann sagen, wie das als Strafmass festgelegt wird.
In diesem Fall geht es nicht nur um die Behauptungen von der einen und der anderen Seite, sondern es geht um das ganze Vorverfahren, um alle Indizien, die sind, um die Zeugenaussagen und nachher geht es um die Ausführungen vom Beklagten und Ausführungen vom mutmasslichen Opfer. Und dann schaut man, welche Ausführungen sind glaubhafter, welche Ausführungen sind stringent und passen zu den vorherigen Aussagen, zum Beispiel im Rahmen des Ermittlungsverfahrens oder vom Verfahren der Stadt. Also dann schaut man das an, oder? Und am Schluss muss sich das Gericht eine Meinung bilden.
Das hat das Gericht auch hier gemacht und der Anklagte zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 11 Monaten, einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen an 90 Franken und einer definitiven Geldstrafe von 2'300 Franken verurteilt.
Für die Gesellschaft wirkt das natürlich stossend. Es wirkt stossend, weil man denkt, eine Vergewaltigung ist ein wahnsinnig gravierender Eingriff ins Menschenrecht und für Frauen. Wahnsinnige Schneiden und hat tiefgreifende Auswirkungen auf, je nachdem, auf das ganze Leben. Physisch, psychisch. Es ist ein grosser Eingriff in die sexuelle Integrität und darum ist es bei diesem Fall ist man viel emotionaler, auch in Bezug auf das Strafmass.
Das gilt für die ganze Gesellschaft, sagt Christine Kocher. Weil das Thema eben für die Bevölkerung so emotional und der Anklagte zudem ein Richter vom Verwaltungsgericht war, sage es für das Gericht umso schwieriger, ein Urteil zu fällen. Trotzdem hat es natürlich nicht dürfen emotional entscheiden.
In diesem Fall geht das Gericht ja davon aus, dass der Tatbestand von Vergewaltigung und der andere Delikt, die ja teilweise konsumiert sind, vom Tatbestand von Vergewaltigung erfüllt ist. Das heisst, das Gericht sagt, das ist unserer Meinung nach, ist das passiert. Die Ausführungen zusammen mit den Indizien sind glaubwürdig. Das heisst, wir sprechen die Verurteilung aus.
Erst nach der Schuldzumessung muss das Gericht über das Strafmaß entscheiden. Bei dieser Entscheidung muss es aber viele verschiedene Faktoren berücksichtigen. Zum Beispiel, wie schlimm das die Tat ist, die Schuld des Beschuldigten oder ob er Reue zeigt.
Klar ist zuerst ein Urteil, aber am Schluss geht es darum, wie schwer wiegt die Tat. Und dort ist es sehr wichtig, bevor wir da Spekulationen anstellen, ob das Gericht das richtig beurteilt hat oder nicht, oder das Ermessen richtig ausgeübt hat, brauchen wir wie die Begründung, damit wir auch sehen, aufgrund von welchen verschiedenen Kriterien sie die Strafzumessung gemacht haben.
Die Begründung vom Gericht steht bis jetzt noch aus. Unabhängig davon sagt Christine Kocher,
Gewalt oder Gewaltandrohung gegenüber Frauen und auch die Ausnutzung von Macht gegenüber Frauen, das ist ein grosses Problem, das wir haben. Das ist auch ein gesellschaftliches Problem bei uns, wo wir angehen müssen, wo wir informieren müssen. Und man muss sich einfach etwas immer wieder bewusst sein, unabhängig davon, wie eine Frau sich verhalten, was eine Frau anhat, wie eine Frau provoziert. Es gibt nie, aber absolut nie, eine Rechtfertigung für eine Gewaltanwendung, sei es physisch, psychisch, sexuell gegen eine Frau. Es gibt keinen Grund.
Für die Christine Kocher sei außerdem ein Verhältnis, unabhängig davon, ob einvernehmlich oder nicht, in so starkem Machtverhältnis ein Unding und gehe nicht.
In der Schweiz werden etwa 2/3 der Vergewaltigungsdelikte bedingt bestraft. Wenn man von Chur Richtung Zürich fährt, sieht man nach dem Wallensee-Tunnel auf der linken Seite die Artega-Deponie. Heute, vor 2 Wochen, ist dort ein Teil dieser Deponie in die Linde hineingerutscht. Seit dem Montag wird das Material wieder aus dem Fluss gebackert. Der Noah Bühler war vor Ort.
Ein Teil der Artega-Deponie im Gäse in Glarus Nord ist in die Linde gerutscht. Genau genommen sind ganze 70'000 Kubikmeter Material von der Deponie runtergekommen. Mehr als beim Erdrutsch in Schwanden vor etwa einem Jahr. Durch das sei der Lauf vom Fluss verändert worden. So der Ralf Jud, der für den Hochwasserschutz von der Linde verantwortlich ist.
Durch den Deponierutsch ist Material in die Linde hineingedrückt worden und durch das ist die Linde eingestaut worden. Das heisst, das Wasser ist noch auf dem Vorland geflossen und nicht mehr nur im Bach drin.
Das Vorland ist der Bereich direkt neben dem Fluss, der dafür gemacht ist, Wasser vom Fluss aufzunehmen, wenn der überschwemmt. Laut dem Ralf Jud kann das Wasser dort fliessen, auch über längere Zeit. Es sei aber schwierig zu sagen, wie lang. Das Problem sagt, dass der Boden mit der Zeit aufweiche. Aus diesem Grund wird der Pfropfen, der sich durch das abgerutschte Material in der Linde gebildet hat, seit dem Montag mit Bagger wieder dort rausgeholt.
Der Pfropfen staut die Linde ein und er ist aber auch ein Teil der ganzen Rutschung. Und dementsprechend kann man nicht blitzartig entfernen, sondern muss es kontrolliert machen, um zu schauen, ist die eine Stütze für den Hang hinten dran oder kann man ihn einfach rausnehmen. Und wir nehmen ihn jetzt Stück für Stück raus, so kontrollierter Rückbau.
Parallel zu der Öffnung der Linde werde ich als Sicherung einen Erdwall bauen, damit nicht noch mehr Material reinrutsche. So der Daniel Hösli, der Verwaltungsratspräsident der Artega Deponie AG. Die ganze Deponie im Gäse gibt es schon etwa 30 Jahre und auf ihr wird bis heute unter anderem asbesthaltiges Material entsorgt. Das, was sich mit dem Rutsch gelöst hat, sei aber ungefährliches Material vom Typ A und Typ B. So der Daniel Hösli.
Typ A-Material, das ist super, das Aushubmaterial, das haben sie, wenn sie daheim den Garten umstechen. Und Typ B ist eine Durchmischung von sauberem Aushub mit Tonziegel, Bachstein oder dergleichen.
Damit die Arbeiter, die den Pfropfen aus der Linde nehmen, geschützt sind, sei ein Überwachungssystem aufgebaut worden. Für das seien von einem Helikopter aus Messungspunkte gesetzt worden. So werde die ganze Deponie im Minutentakt vermessen und sofort einen Alarm ausgelöst, wenn sich etwas bewege.
Laut den Verantwortlichen ist die Artega-Deponie schon immer überwacht worden. Für den Rutsch am 31. Oktober hat es aber keine Vorzeichen gegeben. Aus dem Grund erforschen jetzt 3 externe geologische Büros, wie es zum Vorfall kommen konnte. Der Übergang von der Schule ins Berufsleben gelingt nicht bei allen Jugendlichen immer reibungslos. Die Folge sind etwa mal Lehrabbrüche und Frust auf beiden Seiten. Gestern haben wir an dieser Stelle mit dem Geschäftsführer der Stiftung Lernstadt Känguru geredet. Diese Stiftung unterstützt Jugendliche beim Einstieg ins Berufsleben. Heute hören wir im Beitrag von Markus Seifert die Lernenden selber.
Also ich habe eine Lehre angefangen im Detailhandel, habe es dann schnell abgebrochen nach etwa 7-8 Monaten, weil es doch nicht mein Beruf war und habe so 2 Jahre lang einfach ein bisschen rumgearbeitet. So, ich nenne das immer meine Findungsjahre, aber habe jetzt kürzlich im Sommer die Lehre angefangen.
Ich bin ganz normal in die Lehre gegangen, Ausbildung gemacht als Automech. Dann bin ich in einen kleineren Betrieb gekommen, ein Chef und nochmal ein Lehrling. Und er hat einfach keine Zeit gefunden, um mich richtig zu unterstützen. Und deswegen hat es einen Lehrwechsel gegeben, Lehrbetriebswechsel. Und dort ist es dann auch nicht mehr so gut gegangen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, dass ich einfach zu Lernstadt Känguru gehen und mich dort weiterentwickeln.
Die Maggie knapp 20 und der Dennis 18. Beide haben ihre Lehre abgebrochen und kriegen jetzt eine zweite Chance. Sie sind 2 von insgesamt 50 Jugendlichen, die zurzeit von der Lernstadt Känguru betreut werden. Die Maggie lernt jetzt Gartenbau, der Dennis Strassenbau. Und sie fühlen sich gut aufgehoben.
arbeiten, zum Beispiel wenn es gerade langsam läuft oder über den Winter, wo wenig zu tun ist, kriegen wir viel Zeit, um unsere Schulsachen auffrischen machen oder Berufsbildner um Hilfe fragen, was ich halt sehr ergebig finde, weil zum Beispiel bei der Gärtnerberuf, wenn Pflanzen kommen, zuerst mal auf die Suche und ist es schon sehr viel, muss ich sagen, auf Botanisches zu lernen und all diese Sachen. Und das ist so etwas, was ich mega gerne habe, muss ich sagen.
Also seit ich da bin, ich fühle mich respektiert, ich fühle mich allgemein besser als zur Lehrzeit. Sie unterstützen mich bei allem, was geht. Also da kann man wirklich mit allem kommen, die unterstützen einen sehr gut.
Ein bisschen mehr Zeit, auch einmal einen Fehler machen dürfen, es sind zum Teil kleine Sachen, die zum erfolgreichen Abschluss führen. Auch wenn es beim ersten Anlauf nicht geklappt hat.
Also vom Grundsatz her geht es ja darum, dass die eine Ausbildung machen und die erfolgreich abschließen. Für uns heisst das einerseits herauszufinden, wo haben sie ihre Herausforderungen, wo haben sie ihre Schwierigkeiten zum Thema Lernen, für sich Wissen zu aneignen. Das kann mal mehr in der Praxis sein, mal mehr in der Theorie. Und im Rahmen von der beruflichen Infomassnahmen haben wir ja ein bisschen mehr Zeit, um wirklich sie eng begleiten, um vielleicht eine Übungssequenz mehr zu gestalten, bis sie wirklich eine Arbeitstechnik erlernt haben, die sich können anwenden und so nachher auch bei den Kundenaufträgen produktiv mitschaffen können.
Sagt der Beat Günther, der Leiter Arbeitsintegration bei der Lernstadt Känguru. Laut Beat Günther können Jugendliche beim Übergang von der Schule ins Berufsleben aus verschiedenen Gründen scheitern. Und meistens ist es eine Kombination von schulischen, familiären und psychischen Belastungen. Mit dem richtigen Setting stehen die Chancen aber gut, bestätigt der Beat Günther.
Also die Jugendlichen, die wir bis zum Ausbildungsabschluss begleiten, das ist etwa 80% der Jugendlichen, geht nachher ohne Unterstützung in den ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Das heisst, zu regulären Bedingungen wie alle anderen auch. Etwa 20% der Jugendlichen, die haben nach wie vor eine Unterstützung, meistens in Form von einer Teilrente. Dort tun wir in der Regel auch noch eine Einarbeitung begleiten, sodass wir einen Nischenarbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt arbeiten können.
In den letzten 30 Jahren sind so fast 700 Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben begleitet worden. Die Lernstadt Känguru ist eine Erfolgsgeschichte. Als Ganzes, weil die Lernstadt eine wichtige Lücke füllt und für einen Haufen junge Leute den Weg ins Berufsleben freigemacht hat. Nochmal der Beat Günther.
Also Highlights gibt es immer wieder. Es ist vor allem dann, wenn ich Jugendliche wieder treffe, die mal bei uns waren, die auf einem zukommen und erzählen von dieser Zeit, von den Erlebnissen, die sie hatten. Ganz häufig kommen schwierige Momente führen und im Rückblick sagen sie aber, hey, eigentlich war es scheisse, wie wir gestritten haben. Entschuldigung, muss das so sagen. Und gleiches hat mich weitergebracht. Und ich glaube, das ist das, was nachher eigentlich auch so ein bisschen, ja, das Schöne daran ist, die Wertschätzung zurückzubekommen von den Jugendlichen, die es geschafft haben, die dankbar sind und heute mit beiden Beinen im Leben stehen.
Zum Jubiläum macht das Team Lernstadt morgen eine Fachveranstaltung mit Referat und Podiumsdiskussion. Anmelden kann man sich auf lernstadt.org. Laut dem Schweizer Alpenclub SAC haben letztes Jahr schweizweit rund 3'500 Leute in den Alpen gerettet und mit dem Heli weggekoptert werden. Die Rettung kann aber schwierig werden. Zum Beispiel in den Überhängen können die Rettungskräfte nur schlecht auf Raufalte her. Studierende von der Fachhochschule Graubünden haben für das Problem eine mögliche Lösung ausgetüftelt. Zorina von Wiesenfluh berichtet.
Studierende vor Fachhochschule Graubünden, kurz FHGR, forschend am Rettungsassistenzsystem für die Bergrettung mit dem Helikopter. Die Idee dazu ist in Pontresina entstanden. Dort sind der Projektleiter Andreas Bitzer und seine Kollegen eisklettern.
Und neben uns ist plötzlich ein Eiskletterer abgestürzt, ist ins Wasser gefallen. Er ist zum Glück mit Schrecken davon gekommen. Aber es hat uns irgendwie inspiriert, vielleicht im Bereich alpiner Rettung mal als Forschungsprojekt zu machen.
Das Projektteam hat darauf aber der Seilwindenhaken entwickelt. Bei einem Rettungseinsatz mit dem Heli am Berghang muss eine Rettungskraft zum Verunfallten runtergelassen werden. Und zwar mit einer Seilwinde. Das Problem, wenn eine Person zum Beispiel unter einem Felsvorsprung ist, dann kann der Heli nicht genug nachher fliegen, um die Person zu retten. Die Rettung mit einer normalen Seilwinde ist so nicht möglich. Für genau so Situationen haben die Studierenden von FHGR einen speziellen Haken entwickelt, der unten an der Seilwinde angemacht ist. Der steuerbare Haken hat eine Turbine dran, wo die Rettungskraft, die unten am Seil hängt, sozusagen zur verunfallten Person herabläuft. Der Haken wird mit einer Fernbedienung gesteuert.
Das System, das zeigt eine bestimmte Himmelsrichtung und da fliegt es einfach stabil hin. Und ich kann dem System dann noch sagen, wie weit es nachher ausgelenkt wird. Und den Rest macht das System eigentlich von allein. Das Schöne ist eigentlich, dass das eine außenstehende Person machen kann. Also die außenstehende Person kann die Rettungskraft an die Wand ranfliegen und die Rettungskraft, die hat dann auch beide Hände frei.
Einsatzkräfte können das Assistenzsystem vom Heli aus steuern. Die dritte Person, die die Fernsteuerung bedient, sieht mit einer integrierten Kamera, wo sie hersteuert. Von einem richtigen Rettungseinsatz sieht das Projekt aber noch weit entfernt. Die Studierenden stehen mit dem Projekt noch am Anfang, so der Andrea Spitzer, nämlich beim Testen, ob man die Idee überhaupt umsetzen kann. Der Test mit einem Kran und einem 100 Meter langen Seil hat zwar funktioniert.
Unser Ziel war hier, nicht ein fertiges Produkt zu entwickeln. Und wir als Fachhochschule, wir können das auch nicht. Uns geht es einfach darum, mal eine verrückte Idee auszuprobieren und einfach mal zeigen, dass es überhaupt möglich ist. Ein nächster möglicher Schritt wäre vielleicht, dass wir jetzt ein stabileres System aufbauen. Und dazu bräuchten wir einfach wieder eine Finanzierung.
Bis jetzt sind rund 100'000 Franken ins Projekt geflossen. Ob sich das auszahlt, sind aber noch nicht sicher. Weil Unfälle an Fels- oder Berghängen, wo man mit dem Heli schlecht dazukommt, sind selten. Das sagt der Andres Bardil, Geschäftsführer von Alpine Rettung Schweiz. Und gleich.
Wir sind sehr erfreut, dass geforscht wird an allen Problemstellungen, die es gibt im Rettungswesen. Nur die Forschung und Entwicklung geht weiter, wenn man auch forscht. Das heisst, wir sind sehr erfreut, dass die Fachhochschule Graubünden so ein Projekt in die Hand genommen hat.
Die Studierenden von FHGR forschen seit rund 4 Jahren am Seilwindenhaken. Denkt ist er vor allem für die Bergrettung. Er könnte aber auch an anderen Orten zum Einsatz kommen, wie der Andres Bardil sagt.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Technologie durchaus im Bereich Kranarbeiten, Grossbaustellen oder vielleicht sogar Gebäudetechnik auch Anwendungsfälle könnte haben.
Aber so oder so, bevor ein Einsatz in Betracht gezogen werden kann, fehlen noch ein paar Schritte. Unter anderem ein Test mit einem richtigen Heli.
Das Projekt steckt also noch in den Kinderschuhen und es ist möglich, dass der Seilwindenhaken von der FHGR nie oder zumindest nicht in der Bergrettung eingesetzt wird. Das war es mit dem heutigen Info-Magazin. Wenn euch das extrem gut gefallen hat, dann könnt ihr das ganz einfach nachhören. Entweder auf rso.ch oder überall dort, wo ihr Podcasts hört. Schön, dass ihr mit dabei gewesen. Ich wünsche allen zusammen ganz einen gemütlichen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.